Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Wir von eurem Lieblingsradio auf der 102,6 MHz sind natürlich nicht nur die guten Laune-Tanten und Onkels für euren Alltag, sondern sind auch jeglicher Art Alltagshelfer in allen möglichen Situationen, tatsächlich auch in etwas heiklen. Und die haben wir heute beispielsweise in der Sendung zum Thema. Es geht nämlich um Einbruchschutz und auch Trickbetrüger. Also durchaus ein sehr spannendes und auch für alle relevantes Thema. Insofern gut die Lauscherspitzen und unserem heutigen Gast zuhören, denn wir haben Expertise ins Studio geholt. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Christian Quadrone. Sie dürfen ruhig schon reden.
Ihr Mikrofon ist an. Hallo und danke für die Möglichkeit, hier oft in der Plattformsendung solche Themen dann auch an die Bevölkerung weitergeben zu dürfen.
Wir schauen uns heute das Thema Einbruchschutz an. Ich habe es gerade eben schon gesagt, aber auch diverse Betrugsdelikte, wie es in Ihrem Fachjargon heißt sozusagen, gucken auch so ein bisschen auf das Thema Prävention. Das heißt, Ziel unserer heutigen Sendung ist es, dass wir alle nach diesen 16 Minuten den Gaunern da draußen immer einen Schritt voraus sind. Sie sind seit über 38 Jahren im Polizeidienst, sind am Polizeipräsidium in Ulm. In welcher Position haben Sie denn begonnen damals bei der Polizei?
Ja gut, man beginnt üblicherweise mit der Ausbildung 1983. Das hatte ich damals in Biberach an der Riss. Die ging dann 2 Jahre, dann noch ein halbes Jahr in Karlsruhe-Durlach. Wenn man dann fertig war, klar, dann geht's raus, ja, um Erfahrungen zu sammeln. Da ging's dann aber erstmal in die Einsatzabteilung nach Göppingen. Dann waren so Demonstrationen angesagt, auch Fußballspiele, Unterstützung, was es heute auch immer noch gibt. Ja, und dann 1988 dann in den Streifendienst, damals auch in Göppingen. Da war ich dann 12 Jahre im Streifendienst, bevor ich dann über eine Verhandlungsabordnung dann zur Kriminalpolizei bei der Polizeidirektion Göppingen, damals hieß es noch Polizeidirektion, wechselte. Das war dann im Jahr 2000. Dann durchlief ich dort verschiedene Dezernate, machte dann noch zwischendurch mein Studium, um in den Aufstieg in den gehobenen Dienst. Und dann kam es dann 2018, also kam die Polizeireform 2014, ja, wo dann die 4 Landkreise, Biberach, Göppingen, Heidenheim, Halb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm zusammengeschlossen wurden. Und dann kam ich natürlich letztendlich 2018 jetzt zum Referat Prävention. Und jetzt geht es nicht mehr um repressive Tätigkeiten, das heißt um die Strafverfolgung, sondern jetzt sind wir da, um präventiv tätig zu werden. Das heißt, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, letztendlich jetzt zu versuchen, die Bürger vor Trickbetrügereien, aber jetzt auch Schutz vor Einbrüchen zu geben.
Was begeistert Sie denn nach über 38 Jahren bei der Polizei immer noch am meisten an Ihrem Job?
Viele Dinge. Also das Schöne bei der Polizei ist, dass man sehr viel Facetten hat und das habe ich Gott sei Dank durchlaufen. Also wie ich es ja gerade vorgestellt habe, ich habe sehr viel Facetten, auch natürlich die Zusammenarbeit mit Spezialeinheiten. Ging es natürlich auch um gerade so um Einbruchsbanden, die man dann auch verfolgt hat und Gott sei Dank auch gelegentlich auch eine festgenommen hat. Und das breite Spektrum bei der Polizei begeistert sehr. Natürlich bin ich sehr sportinteressiert und war immer relativ sportlich unterwegs und deswegen gab natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel Sport bei der Polizei zu machen. Das war natürlich auch eine sehr tolle Sache und ist nach wie vor.
Das heißt, Sport ist sozusagen gleichzeitig auch Ihr Ausgleich oder Ihr Beruf vielmehr?
Nee, Beruf ist natürlich die Polizei. Der Sport gehört aber dazu. Wir müssen uns fit halten. Natürlich war immer der Ausgleich natürlich auch der Sport. Insbesondere Fußball, aber auch Skisport habe ich immer gern gemacht. Ja.
Mhm. Und ansonsten haben Sie irgendwelche anderen Ausgleiche sozusagen in der Freizeit, wie Sie mal komplett abschalten können?
Ja gut, ich sage jetzt mal mit 55 Jahren, aber vielleicht auch schon in jüngeren Jahren, ist die Natur natürlich immer sehr wichtig. Radfahren, auch im Gebirge vielleicht mal wandern gehen, das bringt schon, und das braucht man auch letztendlich, um abzuschalten. Ja, genau.
Thema Prävention ist heute unser großes Leitthema, wenn man so möchte. Und wir schauen uns zuerst natürlich das Thema Einbruchschutz an und damit verbunden, ein paar Mythen. Ein paar, da habe ich mich tatsächlich wiedererkannt. Bei dem ersten vielleicht noch nicht, aber ein paar komme ich gleich noch dazu. Da dachte ich mir dann selber auch, eigentlich dachte ich, dass es so wäre. Aber schauen wir gleich mal. Der erste Mythos sozusagen ist, wer bei mir einbrechen möchte, kommt sowieso nicht rein, auch mit Sicherung nicht. Sie haben ja wahrscheinlich schon viele Bürgerinnen und Bürger erfolgreich beraten, denken, jetzt sind sie gut geschützt. Wie gut ist man denn tatsächlich geschützt, wenn man geschützt ist?
Ja, aber Sie haben es jetzt gerade falsch formuliert. Wer bei mir einbrechen möchte, der kommt sowieso rein. Also das ist meistens ein Mythos, wo die Leute sagen, die kommen sowieso rein.
So.
Das heißt, man glaubt, okay, ich kann eh nichts machen, weil die bereiten sich darauf vor und die wollen unbedingt in mein Gebäude oder in meine Wohnung oder in mein Einfamilienhaus. Das ist in der überwiegenden Anzahl nicht der Fall. Also wir sprechen von den meisten Einbrechern von Gelegenheitstätern. Das heißt, die nutzen die Gelegenheit. Ja, das sind zum Beispiel Ortsrandlagen, dann im Prinzip natürlich Häuser, die nicht beleuchtet sind, wo sie wissen, die Bevölkerung ist momentan nicht im Haus. Ja, und dann nutzen sie die Gelegenheit. Das heißt, sie probieren aus. Ja, und wenn sie dann letztendlich feststellen, sie kommen relativ schnell zum Ziel, weil die im Prinzip die Fenster oder die Türen, an denen sie es probieren, nicht entsprechend gesichert sind, dann sind sie schnell drin und dann versuchen die natürlich so schnell wie möglich zu durchsuchen und zu ihrem Erfolg zu kommen. Das heißt, die suchen Schmuck und Geld in erster Linie.
Also kann man sagen, wenn ich sozusagen Betroffener bin, dann war ich immer Zufallstreffer, oder?
Ja, nicht. Das kann man nicht generell sagen. Natürlich, wenn ein Täter oder eine Tätergruppierung Insiderwissen hätte, das heißt, wenn das nach außen gelangt ist, dass zum Beispiel jemand eine größere Münzsammlung zu Hause hat oder einen großen Bargeldbetrag, dann kann es natürlich durchaus vorkommen, dass man gezielt Opfer werden könnte.
Ja? Gibt es da tatsächlich noch so viele Menschen, die trotz aller Warnungen, die man jeden Tag so in den Medien hört, riesen Bargeldbestände daheim horten?
Ja, ich denke, das Problem, weil die Banken heutzutage gar keine Zinsen mehr geben, haben wir das Problem vielleicht tatsächlich schon wieder größer. Natürlich, wir beraten immer wieder zu Schließfächern bei den Banken, da kann man das deponieren. Und da macht es auch viel mehr Sinn, größere Bargeldbeträge oder Schmuckstücke zu deponieren.
Ja. Ja.
Letztendlich wollte ich damit sagen, je länger die Täter, die Gelegenheitstäter sind, aufgehalten werden, umso eher geben sie auf. Also das reicht in der Regel 2 bis 3 Minuten. Ja, wenn sie so lange arbeiten müssten, versuchen sie es entweder am anderen Objekt oder am anderen Fenster.
Wenn ich jetzt ein geschlossenes Fenster habe, tatsächlich im Erdgeschoss beispielsweise, wäre das schon eine willkommene Eintrittspforte für die Ganoven da draußen sozusagen? Oder ist das schon etwas, wo man davon ausgehen kann, es dauert länger wie 3 Minuten. Also ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen, jeder weiß mittlerweile, Fenster sollte ich vielleicht nicht gekippt lassen, wenn ich nicht
Nein,
zu Hause bin.
Das wollte ich gerade sagen.
Wenn das Fenster aber zu ist, ist das auch schon ein Problem?
Zu sollte es immer sein. Also die Türen sollten nicht nur zugezogen, sondern verschlossen sein. Das ist ein großer Unterschied. Ja, weil wenn ich es nur zuziehe, hält die Tür nur die Falle. Ja, wir haben aber im Prinzip Sperrriegel, die wir durch das Zuschließen dann aktivieren können. Und das sollte man machen. Genauso wie die Fenster schließen. Wie Sie sagten, gekippt sollte ein Fenster nie sein. Das ist ein ganz klares Zeichen. Hier geht es relativ einfach und schnell. Ja.
Mhm.
Also und dann bekomme ich teilweise noch Probleme mit der Versicherung, weil dann die Versicherung nicht zahlt. Gilt zum Beispiel auch für versteckte Schlüssel im Außenbereich.
Einbrecher kommen nur nachts, da bin ich zu Hause, lautet der zweite Mythos.
Genau.
Ist wahrscheinlich nicht so, oder?
Ist teilweise auch so, aber die Statistik sagt 1/3. Ich sage, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Die meisten Einbrüche, was wir jetzt auch gerade momentan haben, sind tatsächlich zu den sogenannten Tageszeiten. Also wir sagen da zwischen 15 und 22 Uhr. Ja, warum ist das so? Weil natürlich, ich habe es vorhin gesagt, die Täter möchten eigentlich in ein nicht bewohntes Haus. Die möchten gar keinen Kontakt zur Anwohnerschaft. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Anwohner nachts zu Hause sind, sind natürlich wesentlich höher wie zu den Abendstunden, wenn die Leute entweder noch beim Arbeiten sind oder vielleicht im Verein unterwegs oder noch tatsächlich mit dem Hund Gassi laufen. Ja, dann hat man gute Gelegenheit, ein leerstehendes Haus, jetzt auch bei früher Dunkelheit, erkennt man schon von weit weg, wenn im Haus kein Licht brennt.
Also kann man sagen, natürlicherweise ist in der dunklen Jahreszeit wie im Herbst, Winter die Wahrscheinlichkeit etwas höher als zum Beispiel jetzt im Sommer oder im Frühjahr.
Ja, jetzt haben wir Winterzeit, genau. Deswegen haben wir am 31.10. immer den Tag des Einbruchschutzes. Das heißt, da stellt man dann die Uhren immer um. Das bedeutet, es wird früh dunkel. Also es wird dann schon 16, 17 Uhr dunkel. Deswegen sind viele Leute noch bei beruflich unterwegs oder wie gesagt im Sportstudio vielleicht noch oder im Verein. Und das machen die Täter sich zunutze.
Jetzt denken aber auch viele, selbst wenn ich nicht zu Hause bin, mein Nachbar sieht es ja eh. Was ist da dran?
Ja, wir legen sehr großen Wert auch auf gute Nachbarschaft. Es kann auch sehr viel nützlich sein, aber das Problem ist, ich kann mich halt nicht nur immer auf die Nachbarschaft verlassen. Meistens ist so, dass die Nachbarn dann das sehen, was sie nicht sehen sollen. In der Regel, wenn sie natürlich sehen würden, dass hier Täter in die Garten schleichen oder vielleicht mit der Taschenlampe leuchten, dann sollte man aber auch sehr schnell dann letztendlich die Polizei anrufen, das heißt unter der 110, und diese Beobachtung dann auch mitteilen. Und es wird oft nicht gemacht.
Viele haben ja da vielleicht auch so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt gerade besagter Nachbar bin, der vielleicht vom Balkon runterlugt und sieht, ah, da schleicht jemand mit der Taschenlampe rum und ich kenne meinen Nachbar noch nicht so gut. Das ist vielleicht der Nachbar selber. Sagen Sie lieber einmal zu viel die Polizei rufen als zu wenig oder sollte ich vielleicht da vielleicht selber erstmal runtergucken und schauen, was Sache ist?
Nein, auf jeden Fall nicht. Wenn es nämlich Einbrecher sind, dann kann es sein, ich bringe mich in Gefahr. Also normalerweise wenden solche Täter keine Gewalt an, haben sie es auch gar nicht abgesehen. Aber wenn ich denen natürlich zufälligerweise den Fluchtweg versperre, dann könnte es tatsächlich zu einer Gewaltanwendung kommen und das wollen wir nicht. Es sollte wichtig sein, lieber, wie Sie sagen, lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Ich bleibe am Telefon, mache meine Beobachtungen, idealerweise, dass ich vielleicht mich gar nicht aufmerksam mache, ja, sondern einfach mal beobachte. Nebenher mit der 110, unser Führungs- und Lagezentrum beim Polizeipräsidium Ulm, ist über diese Nummer immer besetzt, ja, und dann kann ich an der Leitung bleiben und im Prinzip dem Polizeiführer vom Dienst letztendlich sagen, was ich beobachte und dann haben wir eine Chance, die Täter zu bekommen.
Mhm. Jetzt kommt so ein Mythos, da dachte ich mir selber auch, würde ich unterschreiben, als Laie sozusagen. Wenn ich die Rollläden geschlossen habe, dann bieten die auf alle Fälle genug Schutz. Ist das so oder zerstören Sie jetzt gerade ein bisschen meine heile Welt?
Ich zerstöre wahrscheinlich ein bisschen Ihre heile Welt. Wir müssen differenzieren. Ich sage jetzt mal, die meisten Rollläden sind Standardrollläden, entweder PVC oder Aluminium.
Mhm.
Die haben keinen Einbruchschutz. Was sie haben, vielleicht einen Innensichtschutz, also was sie bieten, einen Innensichtschutz, das heißt, ich sehe nicht so nach innen, was vielleicht in der Wohnung ist. Ja? Also im Prinzip sage ich, vielleicht steht ein Laptop da oder irgendwas, was man übrigens auch wegschließen sollte. Aber letztendlich einen Einbruchschutz bieten solche Standardrollläden nicht. Die kann man sehr einfach hochschieben oder auch rausreißen. Ja? Weil die sind sehr beweglich, die sind nicht stabil. Man muss natürlich, alle Rollladenbauer warten jetzt schon darauf, dass ich das sage und das werde ich jetzt auch sagen. Es gibt natürlich auch Rollläden, die sind zertifiziert nach Widerstandsklassen. Ja? Und die haben natürlich ganz andere Hänge, ja, und an ganz andere Hartmetallführungsschienen, die würden natürlich in diesem Fall, wenn wir jetzt von der Widerstandsklasse RC2, was wir empfehlen, oder höher, es gibt die Widerstandsklassen 1 bis 6, ja, wir empfehlen mindestens die Widerstandsklasse RC2, also der englische Begriff Resistance Class, und wenn man solche Rollläden einbauen würde, dann hätte man schon einen Einbruchschutz, aber nur in diesem Fall, und das ist die seltenste, also wir gehen sehr viel zu Beratungen, ich habe fast noch nie so einen Rollladen gesehen.
Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt wirklich schützen möchte, dann kann ich eigentlich gar nicht so viel tun, sondern immer sozusagen der Weg des geringsten Widerstands verschlossen halt, in dem Fall eben die Türen und Fenster. Und ansonsten vielleicht auch immer so ein bisschen den Licht anschalten, oder?
Jetzt ja, man kann sehr viel machen. Wie Sie sagen, Licht, man sollte eine Anwesenheit, wenn man nicht zu Hause ist, Anwesenheit vortäuschen, indem man Licht anlässt, aber insbesondere auch in den oberen Stockwerken, wo man nicht einsehen kann. Ja, dann Außenbeleuchtung schreckt sehr viel ab. Helle Strahler, die wirklich, wenn die Täter das Grundstück betreten, hell angeleuchtet werden, das wäre sehr wichtig. Und natürlich eine entsprechende sicherungstechnische Beratung, die wir kostenfrei und produktneutral anbieten, weil man kann natürlich nachrichten. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, nachher dann noch drauf zu dem Thema, da, wenn wir zum Hauptthema dann kommen.
Jetzt haben viele einen Hund zu Hause und kleben natürlich schon voller Stolz das Schild an den Garten oder vielleicht auch an die Eingangstür, Achtung, hier bin ich zu Hause oder irgendwas in der Richtung. Ist ein Hund tatsächlich so ein großes Hindernis für Einbrecher?
Also vom Grundsatz her, es gibt natürlich sicherlich auch Einbrecher, die haben eine Phobie gegen Hunde. Ja, man bellt einen Hund und dann kann natürlich durchaus sein, wie es bei vielen anderen Menschen ist, ich habe Angst davor. Das Problem ist nur, die meisten Hunde sind, wenn sie zu Hause gehalten werden, eigentlich gar nicht so aggressiv. Ja, das kann man sich im Prinzip gar nicht leisten. Und das Zweite ist das Wesentliche, die Hunde sind ja im Urlaub in der Regel mit dabei. Oder ich gehe mit dem Hund Gassi oder ich gehe zu Bekannten und nehme ihn auch mit. Das heißt, vorhin hatte ich gesagt, die Täter kommen dann, wenn die Bevölkerung nicht zu Hause ist, und dann ist der Hund in aller Regel auch nicht zu Hause. Mhm. Und dann ist im Prinzip auch wieder kein Schutz. Es bietet vielleicht einen gewissen Schutz, wenn man zu Hause ist und der Hund schlägt dann an, dann würde man mitbekommen, hoppla, da stimmt doch irgendwas, die haben natürlich ein sehr sensibles Gehör. Ja, und das wäre natürlich schon eine Möglichkeit, dann eher aufmerksam zu werden, irgendwas passiert. Aber in der Regel dann, wenn ich zu Hause bin.
Also Sie sind auf jeden Fall nicht schädlich oder im Sinne von locken Einbrecher an, aber
nein,
bieten jetzt nicht vielleicht den Schutz, den man
den Tieren zutrauen würde. Sie könnten abschreckend sein, auch das Schild könnte natürlich vielleicht eine kleine Hemmschwelle darstellen, aber wie gesagt, Einbrecher kennen sich schon ein bisschen auch aus und die sehen auch ganz genau, ob tatsächlich ein Hund gehalten wird oder nicht. Wenn sie ein bisschen beobachten den Garten, dann wissen sie relativ schnell, ob es tatsächlich ein Hund ist oder ob es vielleicht bloß ein Schild ist, wo dran montiert ist.
Jetzt mag es vielleicht auch manche Menschen unter uns geben, die da etwas rigoroser unterwegs sind und sagen, wenn es passiert, egal, ich bin ja versichert. Was sagen Sie denn denen?
Ja, das ist gut, wenn man versichert ist, das ist mal das Erste, aber das Problem ist, oft ist man unterversichert, man hat vielleicht viel höhere Werte im Haus und das größere Problem ist letztendlich die ideellen Werte, das heißt, der vererbte Schmuck der Großmutter, an dem Stück hänge ich, ja, das wurde über verschiedene Generationen weitervererbt. Diese ideellen Werte kann ich halt nicht versichern. Ja.
Und es ist natürlich ein psychologischer Aspekt auch, wenn jemand Fremdes im Haus war oder in der Wohnung, das ist für viele natürlich auch ein
Das
Thema.
Unterschätzen viele, genau. Wenn sie mal drin waren, und das ist genau unsere Vorgaben, dass man versuchen muss, diese Einbrecher natürlich so lange wie möglich draußen zu halten, beziehungsweise am besten ganz draußen zu halten, weil sie es gar nicht schaffen, reinzukommen. Aber wenn sie mal drin waren, dann stellen wir schon sehr oft fest, dass die psychologischen Folgen, zum Beispiel zumindest Schlaflosigkeit, vielleicht auch Ängste, relativ groß sein können. Und es hat schon so weit geführt, dass die Bewohner dann aus lauter Angst dann auch vielleicht das neue Eigenheim dann wieder verkauft haben.
Hoffen wir auf jeden Fall nicht, dass es so weit kommt. Man kann sagen, der Winter oder auch der Herbst ist so ein bisschen die Lieblingsjahreszeit für die Einbrecherinnen und Einbrecher da draußen, denn man ist in der Regel, wenn es anfängt zu dämmern, noch nicht zu Hause bei der Arbeit. Herr Quadrone, Sie haben es gerade eben schon gesagt, vielleicht mit dem Hund unterwegs im Verein oder wo auch immer. Auf jeden Fall nicht dort, wo man sein sollte, wenn der Einbrecher eintrifft. Deshalb soll es jetzt auch ein paar Tipps und Tricks geben, sozusagen, wie man den Einbrecher schon vor Beginn sozusagen der Einbruchsserie stoppen kann. Sie haben jetzt vorhin das Stichwort genannt, sicherungstechnische Konzepte. Das sind insgesamt drei Bereiche. Und der erste Bereich, das ist das Thema Mensch. Das heißt, wir alle sind wie im Straßenverkehr genauso auch ein Faktor, der sowohl schützend als auch störend sein kann. Das heißt, Thema Bewusstsein für alle auch nochmal ein ganz großes Thema. Wie verhalte ich mich denn entsprechend so, dass ich da das Risiko für Einbrüche möglichst minimiere?
Ja, genau. Wie Sie sagten, der Mensch steht eigentlich an Nummer eins. Das heißt, ich habe ja schon zu Hause im Prinzip sicherungstechnische Einrichtungen, das heißt Fenster und Türen, die ich erstmal schließen muss. Ja, also wie Sie vorhin sagten, wenn ich natürlich ein Fenster gekippt lasse oder ich ziehe die Türen nicht richtig zu, dann gebe ich selbst vielleicht nicht geübten Einbrechern eine sehr einfache Möglichkeit, in das Objekt einzudringen. Der vielleicht gar nicht den Entschluss hatte zuvor, sieht aber diese Gelegenheit und bricht dann ein. Das müssen nicht immer diese Profibanden sein, sondern es können auch tatsächlich vorbeilaufende Menschen sein, die sagen, oh, da steht die Tür offen, jetzt versuche ich mal mein Glück. Von dem her ganz wichtig, immer wenn man das Haus verlässt, nicht nur die Tür zu ziehen, sondern man sollte immer sich angewöhnen, die Türe komplett abzuschließen. Komplett sage ich deshalb, weil man den Schlüssel so weit umdrehen muss. Meistens sind es zwei Umdrehungen, dass der ganze Riegel in das Schließblech einfahren kann. Und dann habe ich nämlich erst diesen Schutz. Bei mehrfach verriegelnden Türen fahren dann mehrere Riegel in das Schließblech ein.
Mhm.
Ja. Genau.
Also Türen verschließen,
Eingangs. Türen verschließen, Fenster verschließen, ja, genau. Und wichtig auch, wenn man in Urlaub fährt, Zeitungen abbestellen, dass nicht der Briefkasten überquillt, dass man letztendlich dann auch nicht von Weitem schon sieht, hoppla, da ist gar niemand zu Hause. Gute Nachbarschaft hatten wir vorher schon, dass man genau das vielleicht macht. Aber und die den Briefkasten leeren lässt. Aber sollte man nicht so machen, dass man im Wohnzimmer auf dem Tisch, wo man einsehen kann, die ganze Post dann stapelt, weil auch das wäre natürlich wieder einsehbar und man könnte dann wieder sehen, die Bewohner sind gar nicht da, die sind im Urlaub.
Was würden Sie sagen, jetzt fragen sich vielleicht auch viele, wie analytisch gehen da die Einbrecher vor? Da gibt es ja vielleicht auch Forensik-Spezialisten bei der Polizei, die das so ein bisschen eruieren. Sind es tatsächlich Täter, die tagelang vielleicht auch so ein bisschen den Alltag von Bewohnern auskundschaften und die richtige Uhrzeit ausmachen? Oder kann man sagen, es sind häufig wirklich die Gelegenheitstäter, die, wie Sie gesagt haben, dann einsteigen, wenn sich gerade eine günstige Möglichkeit ergibt?
Ja, in überwiegender Anzahl, was wir schon gesagt haben, sind es Gelegenheitstäter. Was sie vielleicht machen, ist vielleicht sich mal das Wohngebiet anschauen. Wie liegt es? Wie ist die Erreichbarkeit? Die kommen sehr gern dann über die Felder oder über Wege, wo sie gar nicht durchs Wohngebiet selber laufen müssen, sondern einfach vom Feld dann direkt auf die Grundstücke kommen. Letztendlich eine Beobachtung kommt in den seltensten Fällen vor. Wie ich vorher sagte, wenn die Täter Insiderwissen hätten, zum Beispiel sage ich jetzt mal ein Juwelier, der die ganze Auslage mit nach Hause nimmt und das wäre bekannt, dann könnte es schon sein, dass vielleicht der Täterschaft sich konkret mal Gedanken macht und den vielleicht beobachtet. Aber ansonsten wird es nicht vorkommen, aus einem speziellen Grund, je öfters die im Wohngebiet sich bewegen und dort nicht hingehören, umso eher laufen sie Gefahr, dass sie auffallen, und dass dann Nachbarschaft oder irgendwelche Bewohner dann die Polizei alarmiert, sie werden kontrolliert und dann wäre das ganze Vorhaben dahin. Man sollte deswegen aber auch nicht, was natürlich wissen die schon, wo sie schauen müssen, zum Beispiel gerade Ersatzschlüssel, die wissen, kennen die Verstecke, wo die Leute die Ersatzschlüssel verstecken, deswegen sollten wir auf keinen Fall Ersatzschlüssel im Außenbereich verstecken. Auch wenn man nicht, wenn man glaubt, dass man letztendlich diese Plätze nicht findet, die finden es.
Man hat es in der Regel eben auch doch mit Profis zu tun und nicht Menschen, die es zum ersten Mal machen. Jetzt ist natürlich der Mensch einer von diesen drei Faktoren. Sie würden sagen, sogar der wichtigste?
Ja, mit der wichtigste natürlich. Jetzt kommen wir auf das, was wir vorhin gesagt haben. Ich möchte den Täter natürlich, wenn er es versucht, wenn er jetzt die Gelegenheit gefunden hat, die Leute sind nicht zu Hause, er hat es letztendlich jetzt gesehen, es ist niemand zu Hause, ich bin vielleicht auch noch geschützt, mich kann hier niemand sehen, vielleicht bin ich Ortsrandlage, ich habe gar keine Nachbarschaft im Rücken. So, jetzt beginnt der Täter und versucht sein Glück. Ja, sein Glück bedeutet das, er möchte natürlich so schnell wie möglich rein und jetzt bitte nicht erschrecken, Standardfenster, wir nennen das Rollzapfensystem, hat der Täter meistens in 30 Sekunden offen.
Ja. Auch jetzt, ein geschlossenes Fenster.
Ja, natürlich. Wir sprechen jetzt hier von geschlossenen Fenstern. Ja.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt kann ich da natürlich was dagegen tun, indem ich nämlich entweder dann bei uns anrufe, wir kommen nachher noch dazu, wir machen kostenlose Beratungen, aber ich kann jetzt hier im Prinzip diese Beschläge meistens nachrüsten, oder ich kann mit Aufschraubprodukten, wichtig ist VDS-geprüfte Produkte, letztendlich dann diesen Widerstand erhöhen. Wir sagen immer, wenn er 3 Minuten oder länger bräuchte, dann bleibt es meistens im Versuchsstadion stecken.
Mhm. Das heißt, viele auch schon mal mit den mechanischen Sicherungen eben außen. Gibt es jetzt bei den Fenstern noch andere Möglichkeiten, die man hat oder vielleicht auch bei den Türen?
Ja, wichtig ist die Komponente Beschläge. Ja, wir sprechen immer von den Pilzkopfbeschlägen, die man wechseln kann. Dann ist immer in Kombination gesehen mit einem abschließbaren Fenstergriff. Weil natürlich, wenn er über diese Beschläge, das ist die meiste Art, dass sie aufhebeln über die Beschläge mit einem einfachen Schraubendreher. Wenn sie das nicht schaffen, können sie natürlich durchaus über die Scheibe an den Fenstergriff gelangen. Ja. Das heißt, die stechen oder schlagen ein Loch durch, um an den Fenstergriff zu kommen, um dann in die Beschläge zu entriegeln. Die Gefahr, dass ein Einbrecher eine ganze Scheibe einschlägt, eine Terrassentür oder eine Fensterscheibe, um durchzusteigen, die ist sehr verschwindend gering. Weil das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wäre zu laut wahrscheinlich auch.
Das ist sehr laut, macht mehrmals Klirr. Und natürlich das Verletzungsrisiko beim Durchsteigen ist massiv groß. Das heißt, der Täter hinterlässt eine Blutspur und wäre natürlich über DNA immer für diesen Einbruch dann im Prinzip als Täter nachweisbar.
Zumindest die Polizisten danach wären sehr dankbar, wenn
Blut weg am Tatort sind. Wenn wir mehr Spuren wir natürlich am Tatort vorfinden, umso eher haben wir natürlich die Gelegenheit, die Täter dann zu bekommen.
Das dritte die dritte Ebene kann man sagen, im Bereich der Sicherung sind elektronische Sicherungen.
Ja.
Stichwort Alarmanlagen wahrscheinlich, oder?
Richtig. Ich möchte vorausschicken, wenn es um die mechanische Grundsicherung geht, da legen wir einen großen Schwerpunkt drauf, weil wir möchten ja, wie ich es vorhin gesagt habe, auch den psychologischen Effekt zu vermeiden. dass die Täter gar nicht reinkommen. Das heißt, mechanische Grundsicherung, wenn man neu baut oder plant, ein Haus neu zu bauen, wäre es gut, eine Beratung erstmal in Anspruch zu nehmen von uns, eine kostenlose, weil man kann schon über die Planung zum Beispiel sagen, okay, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Fenster, ich mache anstatt ein Fenster eine Festverglasung, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Scheibe eingeschlagen hat, wird, ist sehr gering. Und die elektronische Sicherung ist, sagen wir mal, on top. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den mechanischen Grundschutz habe und ich mache dann noch zusätzlich eine Alarmanlagensicherung, natürlich auch wieder zertifizierte VDS-geprüfte Anlagen, dann habe ich natürlich eine sehr, sehr gute Sicherung. Weil welcher Einbrecher sollte tatsächlich, wenn er es versucht, er schafft es nicht gleich, das Fenster zu öffnen oder die Terrassentür innerhalb weniger Sekunden und jetzt geht noch die Alarmanlage an, welcher Täter sollte denn da noch weitermachen, um einzudringen. Ja. Also das hatten wir noch nie und dann wird der Täter in der Regel in die Flucht geschlagen und wenn man über ein zertifiziertes Sicherheitsunternehmen dann sich aufschalten lässt, was wir sehr empfehlen, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche das dann auch überwachen, haben wir natürlich von der Polizei sehr gute Chancen, diese Täterschaft festzunehmen.
Aber das ist sozusagen das Sahnehäubchen, sagen Sie, der Mensch ist sozusagen das Fundament, die Basis. Diese mechanischen Sicherungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, werden sozusagen der zweite wichtigste Aspekt. Und wenn man das schon alles hat, kann man sich Gedanken machen, ob man nicht beispielsweise noch eine Alarmanlage zu Hause einbaut.
Ja, klar, man kann auch, letztendlich ist eins und zwei gehören zusammen. Also ich möchte nicht nur sagen, eins ist jetzt mal, Mensch ist der wichtigste, sondern dieser sicherungstechnische Aspekt, dass ich den Täter so lange wie möglich draußen lasse, gehört mit zu dem, dass ich dann auch abschließe. Ja. Aber ich kann natürlich auch abschreckend über Alarmanlage, keine Frage. Aber das allein ist für uns letztendlich nicht ausreichend, weil wenn er relativ schnell reinkommt und es geht die Alarmanlage an, dann ist immer die Frage, wer wird alarmiert? Ja, und wenn die Tür schon offen ist, haben wir halt keine Gewähr, ob er nicht da tatsächlich trotzdem noch reingeht, vielleicht sich noch eine Minute Zeit gibt, trotz aktivierter Alarmanlage und dann doch noch durchsucht. Und jetzt haben wir wieder den psychologischen Effekt. Der Täter war bei mir drin, in meinen eigenen vier Wänden, in meinen persönlichen Gegenständen.
Jetzt sagen viele bei diesen ganzen Sicherungsmaßnahmen natürlich zu Recht, Mensch, das kostet wirklich einen Haufen Geld. Da haben Sie auch gute Nachrichten dabei, denn man kann tatsächlich Förderung beantragen.
Ja, richtig. Also grundsätzlich, Sicherheit kostet immer Geld. Das sieht man auch bei den Fahrzeugen, wenn man Airbags möchte oder Antiblockiersystem, da muss ich auch Aufpreis zahlen. Deswegen auch bei den Fenstern natürlich. Man sollte sich immer bei Neuprodukten, das ist mir auch wichtig, vielleicht mal beide Fenster anbieten lassen und nicht immer nur die Standardfenster, sondern bitte mal konkret nachfragen. Wir haben da eine DIN 1627 EN, die ganz klar vorschreibt mit der Schutzklasse RC2 und dann kann man ja den Errichter oder den Architekt mal bitten, sich auch nach dieser Vorschrift Fenster anbieten zu lassen oder Türen, dann sieht man gleich den Unterschied. Letztendlich tatsächlich die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die fördert bei Bestandsgebäuden die Nachrüstung. Das heißt, man muss vorher den Antrag stellen, bevor man mit den Arbeiten beginnt. Die Arbeiten beginnen lässt und man bekommt für die ersten 1.000 Euro 20% an Förderung und was über 1.000 Euro hin drüber geht, bis zum Wert von 15.000 Euro, bekommt man immerhin noch 10% an Förderung.
Also Sie sagen richtigerweise, es kostet Geld, aber es ist im Zweifelsfall auch gut investiertes Geld. Beraten lassen kann man sich, Sie haben es auch schon öfters erwähnt, kostenfrei bei jedem Polizeipräsidium, auch vielleicht die Menschen, die uns jetzt von weiter hören. Ich denke, das ist nicht nur ein Service, den Sie hier in Ulm anbieten, sondern den jede Polizeidienststelle sozusagen dann über die übergeordneten Behörden sozusagen in jeder Gemeinde gewährleisten kann, findet man jederzeit im Internet. Wenn ich jetzt tatsächlich nach Hause komme und ich merke, ups, da ist noch jemand im Haus. Sie würden sagen, normalerweise flüchten die ja relativ schnell, wenn sie irgendein störendes Geräusch oder auch einen nähernden Anwohner oder vielleicht den Bewohner selber mitbekommen. Oftmals erwischt man sie aber dann auf frischer Tat. Was sollte man tun oder auch andersrum, was sollte man nicht tun?
Ja, letztendlich, die Täter machen immer eins, wenn sie eindringen, dass sie sich einen Fluchtweg bereithalten. Das heißt, wenn sie auf der einen Seite eindringen, dann machen sie auf der anderen Seite auf. Insbesondere da, wo der Eingang ist, auf der anderen Seite, die Terrassentür wird dann geöffnet, um im Prinzip dann, wenn die Bewohnerschaft nach Hause kommt, auf die anderen Seite flüchten zu können. Wenn dies der Fall wäre und Sie sehen oder Sie erkennen, hoppla, da könnte tatsächlich noch jemand im Haus sein, dann ist uns ganz wichtig, dass Sie nicht selber versuchen, die Täter aufzuhalten oder den Fluchtweg zu versperren. Ich hatte es vorher schon, es könnte dann in diesem Fall gefährlich werden. Die möchten eigentlich nur flüchten, aber wenn sie natürlich aufgehalten werden, dann könnten sie natürlich Gewalt anwenden. Deshalb klare Anweisung, bleiben Sie draußen aus dem Objekt, beobachten Sie, wie vorhin auch bei der Nachbarschaft schon gesagt, die 110 so schnell wie möglich wählen, beobachten, vielleicht gar nicht aufmerksam machen. Oder wenn man sieht, hoppla, die sind jetzt drin und ich will jetzt rein, dann Licht anmachen, sich laut bemerkbar machen, dass man tatsächlich das dann erreicht, dass sie flüchten. Ja, aber nicht reingehen, wenn man tatsächlich die Vermutung hat, die sind noch drin. Das ist dann die Aufgabe der Polizei, ja, die dann hoffentlich schnell bei ihnen ist und dann im Prinzip versucht, die Täter festzunehmen oder zu schnappen.
Also zwei Quick Wins sozusagen, wenn ich tatsächlich aus der Ferne schon sehe, da ist jemand, Taschenlampen sieht man ja häufig leuchten oder es ist vielleicht ein Licht an, was ich vorher gar nicht angemacht habe. Das machen die Täter aber meistens gar nicht, oder?
Das kommt drauf an. Es wäre natürlich unauffällig, wenn sie im Haus sind und machen das Licht an. Ja, dann glauben vielleicht die Nachbarn, die sind zu Hause. Ja, in der Regel könnten sie natürlich wieder von innen gesehen werden, wie sie durchsuchen. Das ist in der Regel schon so, dass sie es relativ dunkel lassen, ja, dass sie gar nicht gesehen werden.
In dem Fall auf jeden Fall schnellstmöglich die 110 wählen. Oder wenn ich tatsächlich erst in dem Moment, wo ich schon die Tür aufgeschlossen habe, realisiert, dass da jemand ist oder kurz davor war, laut sich bemerkbar machen, direkt die Polizei rufen und nicht den Täter verfolgen.
Ja, nein, beobachten, insbesondere wenn man sieht, da ist vielleicht ein Fahrzeug in der Nähe, sich versuchen dann die Täter einzuprägen, wie waren sie gekleidet, wie war das Fahrzeug, in das sie eingestiegen sind, gerne auch um Hilfe schreien, rufen. Letztendlich vielleicht erweckt dann oder passt dann ein Nachbar besser auf und schaut dann auch nochmal nach und sieht dann vielleicht nochmal mehr von den Tätern und vom Fahrzeug wie sie selber.
Wir machen jetzt einen kurzen Themenwechsel sozusagen, haben uns jetzt schwerpunktmäßig um das Thema Einbruch gekümmert und jetzt soll es aber auch noch in der Sendung um Betrugsdelikte gehen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Man kennt den Enkeltrick zum Beispiel aus Funk und Fernsehen oder auch den falschen Polizeibeamten. Aber ich würde jetzt mal so rum argumentieren, wenn das tatsächlich schon jeder wüsste, wie der Trick funktioniert, dann würden sie es nicht nochmal im Radio mitteilen wollen.
Nein, nicht unbedingt, aber uns ist der Themenbereich sehr wichtig. Es kommt tatsächlich überall im Funk und Fernsehen. Wir haben auch den neuen Film des Landeskriminalamts, ist dieses Jahr erschienen, der heißt Durchschaut. Da wird diese Masche vom falschen Polizeibeamten gezeigt. Den kann man sich auch gerne auf YouTube dann letztendlich mal anschauen. Der ist da eingestellt. Es geht um Folgendes. Die Täter, die werden immer raffinierter. Das heißt, die stellen sich immer wieder neu auf neue Situationen ein, um sie letztendlich unter Druck zu setzen. Ja, sei es der Enkeltrick, dass man mit meinem Schockanruf ihnen vortäuscht, entweder im Enkel oder der Enkelin oder vielleicht auch der Tochter, sei was passiert. Das kann aber auch genauso gut sein, dass irgendwelche Engpässe vorgetäuscht werden, finanzielle Engpässe, zum Beispiel auch ein Wohnungskauf, ja. Ich stehe gerade vor der Wohnung und ja, Oma, ich wollte ja schon lang mal ausziehen und habe jetzt eine ganz tolle Wohnung, aber hier stehen die Bewerberschlange und wenn du mir jetzt eine Anzahlung gibst, dann kann ich letztendlich diese Wohnung bekommen und das ist teilweise auch eine Masche. Oder die Varianten werden verknüpft, Enkeltrick und falscher Polizeibeamter, dass man zuerst versucht über den Enkeltrick, ja, dann fällt jemand nicht drauf rein und 5 Minuten später bekommt man einen Anruf von der Polizei von der vermeintlichen Polizei, also der falschen Polizei, die dann einem vorgaukelt. Man könnte der Polizei helfen, indem man Schmuggelgeld jetzt doch herausgibt, um die Täter dann zu schnappen, also die Enkeltricktäter, weil man da ein Verfahren hat und alles im Griff hätte. Also von dem her, man sollte sich da nie drauf einlassen. Man sollte vielleicht auch mal bei den Angehörigen erstmal nachfragen, sich vergewissern, wenn man sich Sorgen macht, wie geht's dem Enkel tatsächlich, kann das überhaupt sein oder der Tochter oder dem Sohn. Und beim falschen Polizeibeamten, da gibt es eigentlich ganz klare Tipps. Wir können nie mit der 110 anrufen, weil das wird oft als vorgetäuscht. Mit dem ID-Spoofing nennt sich das. Das heißt, im Display erscheint, oder das können die Täter tatsächlich machen, dass sie im Display die 110 erscheinen lassen.
Ist heute auch gar kein Thema mehr. Kann man, glaube ich, mittlerweile auch als Privatmensch machen, dass man irgendwelche Nummern vortäuscht. Die 110 wird auf jeden Fall nie die Polizei sein.
Nein. genau. Sie haben die Möglichkeit, mit der 110 die Polizei zu erreichen, andersrum ist nicht möglich. Genau. Und wenn man das schon sieht und die gaukeln das vor, Sie sehen doch im Display die 110, wissen Sie, das sind Betrüger. Ja, das Gleiche ist, wenn Sie nach persönlichen finanziellen Verhältnissen gefragt werden, ob Sie Schmuck oder Geld zu Hause haben, das würde die Polizei nie machen. Ja, genauso, insbesondere, wenn man Ihnen vorgaukelt, ja, wir haben einen Einbrecher geschnappt, das ist ein Teil einer Bande, der hatte jetzt die Adresse von Ihnen in der Hosentasche, ja, wir vermuten jetzt, Sie werden überfallen oder dann werden Opfer eines Einbruchs. Alles das würde die Polizei nicht machen. Das sind die Betrüger, das sind die Maschen, die rufen teilweise auch zu Nachtzeiten an, wo sie im Tiefschlaf sind, wo sie vielleicht gar nicht erstmal realisieren, kann das überhaupt sein? Dann meldet sich dort die Polizei, da ist man unter Schock und das ist genau der Punkt. Viele schütteln immer den Kopf und sagen, wie kann man da drauf reinfallen? Aber wenn man wirklich in solche Situationen gerät, die sind sehr gut in der deutschen Sprache ausgebildet, da hört man keinen Akzent, sitzen in der Regel tatsächlich im Ausland in Callcentern, ja, die Anrufer, aber sie werden das nicht unterscheiden können, ob das jetzt tatsächlich ein echter Polizist wäre oder nicht. Aber wenn Sie sich nach diesen Tipps, an diese Tipps halten, die ich Ihnen gerade gegeben habe, dass wir nie nach den persönlichen Verhältnissen fragen oder auch Ihnen anraten würden, das auszuhändigen, dann können Sie eigentlich auf diesen Trick nicht reinfallen.
Wenn ich jetzt tatsächlich jemand bin, der angerufen wird, habe ich dann schon ein Problem, nämlich dass die meine Nummer haben oder sind es Zufallstreffer?
Sowohl als auch. Meistens ist so, dass die natürlich das Telefonbuch zu Nutzen machen. Das heißt, wenn man einen Eintrag hat im Telefonbuch, können die Täter natürlich sehr wohl über die Vornamen einschätzen, in welchem Altersspektrum die Angerufenen sind. Ja, also das empfehlen wir vielleicht ganz raus aus dem Telefonbuch oder wenn man drinbleiben will, dass man zumindest die Vornamen abkürzt, dass man nicht sieht, welcher Vorname steckt tatsächlich dahinter. Ist es ein Frau oder Mann? Ja, und das machen die sich zu Nutzen. Und deswegen wir haben das sehr oft, dass im Prinzip die Opfer teilweise oder in der Regel im Telefonbuch gestanden sind und dann halt auch sehr viele Anrufe immer wieder eingehen.
Mhm. Gibt es noch andere Betrugsdelikte, die vielleicht besonders oder andersrum, die Ihnen häufig als Polizei besonders häufig auffallen, die vielleicht auch neu sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil Enkeltrick, das ist mittlerweile so populär, zumindest weiß jeder, was dahinter steckt.
Ja gut, der Enkeltrick wird halt immer neu variiert.
Verfeinert.
Genau, zum Beispiel mit der Pandemie. Ja, also was wir jetzt gerade haben, dass zum Beispiel bei Ihnen ein Professor anruft oder eine Klinik, eine angebliche, muss ich immer sagen, das ist ja nicht reell, dann vorgaukelt, die Tochter würde im Krankenhaus liegen, vielleicht im Ausland, hat eine Auslandsreise gemacht und hätte sich jetzt an Corona angesteckt. Ja, und wir müssten jetzt, um das Leben zu retten, müsste jetzt ein Medikament eingesetzt werden, das so und so viel Geld kostet, weil es einfach dort noch nicht richtig zugelassen ist, aber das wäre die einzige Chance. Also man setzt einfach verschiedene Dinge ein, um massiv Druck auszuüben, um Sorge zu entfachen, wo es dann teilweise ums Leben geht. Oder dann vielleicht Haftbefehle, ja, man hat die Tochter festgenommen, sie hat einen Unfall verursacht, da ist zum Beispiel ein ungeborenes Kind gestorben, deswegen muss man jetzt die Tochter oder den Sohn in Haft nehmen, ja, und jetzt um die Freigabe für die Kaution fordert man dann Geld, ja, dass der Sohn oder die Tochter wieder aus dem Gefängnis freikommt oder vielleicht auch um die Fahrerlaubnis wieder zu bekommen. Alles das sind Varianten und da sollte man sich nie drauf einlassen. Bitte zahlen Sie kein Geld aus. Vergewissern Sie sich, legen Sie auf, das ist ganz wichtig, nicht in der Leitung bleiben, das wollen die Täter, dass sie in der Leitung bleiben, die gaukeln Ihnen ja vor, Sie zu verbinden in die Einsatzzentrale der Polizei. Machen Sie das nicht, legen Sie den Apparat auf, beenden Sie das Gespräch so schnell wie möglich und rufen Sie dann danach die 110 an, weil dann landen Sie tatsächlich in unserem Führungs- und Lagezentrum beim Präsidium.
Können die da überhaupt dann Ihre Kollegen noch irgendeine Nachvollziehbarkeit herstellen oder ist es dann, sind die Spuren gleich verwischt?
Nein, wir versuchen natürlich unser Bestes. Ja, letztendlich kann man natürlich tatsächlich möglicherweise über die Rufnummer noch Nachverfolgungen machen. Teilweise ist es natürlich sehr schwierig, im Ausland dann zu agieren, aber die Versuche werden immer unternommen und deswegen sollte man immer solche Versuche auch melden und insbesondere dann richtig reagieren, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, und die Polizei aber informieren. Wir müssen das wissen, ja, dass die jetzt wieder unterwegs sind und die Leute anrufen.
Also man kann zumindest den Tätern eine gewisse Kreativität unterstellen. Und andersrum auch schon mal sagen, wenn Christian Drosten oder Hendrik Strick jetzt irgendwas mit Corona am Telefon schildern, am besten gleich auflegen, weil bei Ihnen ruft Christian Drosten wahrscheinlich nicht zu Hause an oder bei euch. Was kann ich denn tatsächlich tun, wenn ich vielleicht auch Senioren in der Familie habe, die da vielleicht ein bisschen empfänglicher dafür sind, außer die zum Beispiel regelmäßig jetzt zu informieren, dass es tatsächlich solche böse Menschen da draußen gibt?
Ja, letztendlich sollte man mit den Senioren dann über diese Themen sprechen. Natürlich vielleicht auch ihnen ganz klar diese Tipps weitergeben, die ich Ihnen jetzt vorhin genannt habe. Was ich noch dazufügen möchte, ist die Variante, dass teilweise vielleicht auch Bankmitarbeiter in Misskredit gebracht werden. Das heißt, die Täter gaukeln ihnen vor, ein Ermittlungsverfahren, die Polizei hätte ein Ermittlungsverfahren gegen Bankmitarbeiter und jetzt würden ihre Konten leergeräumt, möglicherweise haben Sie vorher sogar noch einen fingierten Anruf eines falschen Bankmitarbeiters bekommen, der Ihnen irgendwelche Probleme mit der Auslandsüberweisung erzählt hat. Das machen die alles unterstützend. Ein weiterer Täter gaukelt vor, ein Notar zu sein oder vielleicht auch ein Staatsanwalt oder Richter. Also alle diese Tricks sollen dazu führen, dass sie Glauben schenken, dass jetzt tatsächlich die Polizei im Apparat ist und vielleicht gegen Bankmitarbeiter ein Ermittlungsverfahren führen, die zum Beispiel, was sie oft vortäuschen, die Bankschließfächer leerräumen, ja, oder dann ihre Konten leerräumen. Und wenn sie die Vorgabe wäre, dann die falsche Vorgabe, ja, sie können ihr Geld nur sichern, wenn sie das jetzt schnell von der Bank holen und dann wieder der Polizei übergeben. Mhm. Ich hatte es vorher gesagt, wir werden das nie von Ihnen verlangen, irgendein Geld in Verwahrung nehmen. Auch in dieser Variante nicht. Ja, also das kann nicht sein, ja, dass die Polizei sowas macht. Und letztendlich sollte man auflegen, ja, so schnell wie möglich das Gespräch beenden und dann über die bekannten Wege erstmal die Polizei informieren über die 110. Dann kann ich natürlich auch noch direkt mich mit der Bank in Verbindung setzen und sagen, ich habe jetzt so einen Anruf bekommen, kann da irgendwas dran sein, stimmt was mit meinem Konto nicht, das kann ich natürlich dann auch so überprüfen. Aber wie gesagt, solche Vorgaben oder solche letztendlich Sätze sagen mir nicht, dass sie uns das Geld übergeben sollen, um das zu sichern.
Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, vielleicht da einen Tipp noch hinten ran. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei der Bank anrufen wollen und tatsächlich auf Nummer sicher gehen, kann man ja machen, dann direkt dort anrufen, sich nicht verbinden lassen. Am besten hat man vielleicht auch einen Durchfall oder so, denn das haben wir vorhin ja schon von Ihnen gehört, Herr Quadrone, dass man mittlerweile relativ leicht die Nummern auch fälschen kann und plötzlich kann da nicht die 110 stehen, sondern auch die Telefonnummer meiner Hausbank.
Genau.
Lieber selber anrufen, da ist man immer auf der sicheren
Seite.
Genau,
also nicht diese Nummer, mit der man den Anruf bekommen hat, dann zurückrufen, weil dann landet man natürlich wieder bei der Täterschaft. Nein, aber wichtig ist, die 110, die Polizei einzuschalten, weil letztendlich die Polizei dann die Aufgabe hat, Ihnen zu erklären, da ist nichts dran, weil meistens soll ja die Polizei am Apparat sein und dann werden Sie relativ schnell aufgeklärt, dass das ein Betrugsversuch war. Mhm. Und es soll im Versuchsstadium ja bleiben und das ist heute das Ziel dieser Sendung, dass Sie tatsächlich nicht mehr drauf reinfallen.
Und wir hoffen, dass wir euch da auf jeden Fall viele wertvolle Tipps und Tricks mitgeben konnten. Diese Sendung gibt's natürlich jederzeit auch zum Nachhören. Und den Kontakt zu Ihnen bzw. zu Ihren Kolleginnen und Kollegen jederzeit über alle gängigen Suchmaschinen zu erreichen. Wenn man einfach mal Polizeipräsidium Ulm oder Polizei Baden-Württemberg Prävention eingibt, dann landet man auf jeden Fall immer an der richtigen Stelle. Kann mit Ihnen oder Ihren Kollegen entsprechende Termine ausmachen, dass Sie mal daheim vorbeikommen. Thema, wir haben es vorhin auch angesprochen, Einbruchssicherheit, nochmal die Wohnung gegenchecken. Sind die Fenster denn soweit sicher? Kann man an der Tür noch was optimieren? Und auch zum Thema Enkeltrick, falscher Polizeibeamter, noch weitere Infos geben. Da steht, denke ich, die Polizei jederzeit gerne mit Rat und Tat sozusagen zur Seite. Vielen Dank, Herr Quadrone, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren. Vielen Dank für Ihre vielen wichtigen Hinweise und bis bald, würden wir sagen.